Wie sich doch Worte und deren Bedeutung ändern. Der besorgte Bürger oder die besorgte Bürgerin. Da hätte ich mir früher so einen alten Mann mit einer Schmittmütze vorgestellt, so beige Klamotten, so mit Aufsatztaschen, der einen Straßenbesen schwingt und schimpft, dass also die Hausordnung nicht gemacht wird. Das war früher, vielleicht vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, das Bild vom besorgten Bürger. Wenn man jetzt besorgter Bürger denkt, dann ist die Zuweisung relativ klar. Sprache ist Kultur, Kultur ist Sprache und die Worte, die wir benutzen, müssen wir manchmal definieren oder drüber reden. Einer, der sich mit Sprache beschäftigt, weil er schreibt, weil er ein Kulturmensch ist, ein Schreiber, auch mal ein Radiomacher gewesen und ein sympathischer Typ, finde ich. Michael Helbing, Kulturreporter der Thüringer Allgemeinen. Hallo Michael.
Hallo Carsten.
Mit der Reederei, das ist immer so eine Sache. Also ich meine jetzt nicht die Schiffe, sondern das Sprechen.
Schon klar.
Ja, wenn du sagst, jetzt besorgter Bürger, ja. Was hättest du da vor 20 Jahren oder vor 30 für ein Bild gehabt?
Also ehrlich gesagt gar keins. Ich glaube, das gab es vor 20 oder 30 Jahren nicht, den besorgten Bürger. Was ist das? Also es gab den Bürger, es gab den kleinen Bürger, das, was du da beschrieben hast, der sozusagen der Spießbürger, auch
stimmt,
das.
Stimmt,
so.
Spießbürger,
ja,
gab es auch noch.
Ja, genau. Besorgt waren wir damals, glaube ich, alle nicht. Obwohl, wir waren vielleicht besorgt, aber wir haben uns nicht so genannt. Wir waren besorgt vielleicht irgendwie vor 20, 30 Jahren. Nach der Wende, da waren ja viele sehr besorgt plötzlich. Erst waren sie besorgt darüber, dass die D-Mark nicht kommt. Dann kamen sie, dann waren sie besorgt darüber, was sie anrichtet, sozusagen mit ihrem Leben, was sie bisher hatten. Aber das, ich hätte mir darunter nichts vorstellen können. Und ich kann es auch ehrlich gesagt heute immer noch nicht. Es ist genauso wie Wutbürger. Ja, den gibt es ja auch angeblich. Was ist das für ein Typ? Das sind alles Zuschreibungen, die dann eben, mit denen auch wir im Journalismus natürlich dann sehr schnell umgehen, aber die eigentlich zu nichts führen.
Aber letztlich trotzdem, kannst du dir ja nicht aussuchen, eine kulturelle Kategorie sind, also was da ist. Und das wird ja auch gebraucht. Mhm. Und vermeintlich wissen wir alle, was wir meinen, wenn wir sagen, der besorgte Bürger. Für mich ist das negativ besetzt. Das sind so Wutbürger auch. Andererseits muss man da wieder sehen, wo es herkommt. Ich möchte es besorgten Bürgern mal besorgen, hat Kolder gesungen. Und da wäre ich ja aggro. Wie ist das bei dir mit den Zuschreibungen?
Du meinst, wenn ich die mache oder wenn ich die kriege?
Na, wenn du jetzt zum Beispiel... Bleiben wir mal bei besorgte Bürger. Ist das für dich wertfrei oder negativ besetzt?
Ich versuche, sagen wir mal so, Begriffe immer so ein bisschen jenseits von Gut und Böse, wie der alte Nietzsche sagte, irgendwie zu beschreiben.
Ach, du differenzierst.
Ich versuche das immer noch tatsächlich, ja. Es ist auch schwierig, wenn man schreibt, wenn ich Begriffe verwende, die dann tatsächlich sozusagen positiv oder negativ gelesen werden, weil die angeblich sozusagen immer so gebraucht werden. Aber so ein Begriff ist sozusagen erstmal weder das eine noch das andere. Und deshalb ist auch beim besorgten Bürger, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ich krieg sofort irgendwie der Schimmel die Haare zu Berge, sondern ich weiß aber sozusagen, wenn ich jemanden sehe, der sagt, ich bin besorgter Bürger, dann sehe ich ihn dann in die Kamera rotzen und rumbrüllen und seine Aggressionen loswerden und eigentlich nichts anderes, dann weiß ich auch schon, was dieser jene besorgte Bürger gerade ist und was ich von ihm zu halten habe.
Warum wir jetzt darüber reden, ist ein Artikel, den du geschrieben hast, in dem du auf das Pfingstfestival auf Schloss Ettersberg aufmerksam gemacht hast.
Schloss Ettersburg auf dem Ettersberg.
Ja, sag mal, Weimar, also was ist so weit weg? Im Lager der großen Vereinfacher, zu denen du ja nicht gehörst, obwohl die Medienleute ja auch vereinfachen müssen, um Dinge verständlich zu machen, aber es geht um die sogenannten Intellektuellen und die Erklärung 2018, wo es um Heimat, Identität, Migration, Patriotismus und die Frage, sind das Begriffe, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen? Wollen wir erstmal für die Leute, die es nicht so mitbekommen haben, über diese Erklärung 2018 sprechen, worum es da geht? Könntest du das kurz erklären oder soll ich diesen Satz, den die Leute unterschrieben haben, vorlesen?
Das sind zwei Sätze. Ich habe es nämlich nicht auswendig gelernt.
Soll ich so kurz
sagen? Ja.
Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird.
So. Genau. Das geht auf ein Trio zurück, von denen ich sozusagen einen namentlich kenne. Das ist Henrik M. Broder, Publizist. Man kann auch sagen, Polemiker, politische Polemiker. Selbst erklärt er sozusagen, oder sagen wir, er war jetzt am Wochenende auf Schloss Ettersburg und hat gesagt, wenn über die Zuschreibung Krawallmacher, damit hätte er nichts einzuwenden dagegen, wenn dass er einer sei. Er will auch Krawall machen, im Sinne von sozusagen, er würde wahrscheinlich dann dahinter verstehen, aufzurütteln oder jedenfalls sozusagen nicht den allgemeinen den Konsens sozusagen mitzutragen, sondern schon mal reinzuhauen. Und das sind also drei Typen gewesen, die diese Erklärung sich ausgedacht haben, abends beim Abendessen. Und dann hat wohl einer gesagt, ja, wir müssen was machen. Und der andere hat gesagt, ja, okay. Und wir müssen es aber auch schreiben. Und Henrik Brode hat gesagt, ja, aber es muss sehr kurz sein. Und dann kamen diese zwei Sätze zustande, die aber dann erstmal eine Reihe mehr oder weniger prominenter Mitunterzeichner hatten. Uwe Tellkamp, der Schriftsteller, gehörte dazu. Und auch so eine komische Figur, Vera Lengsfeld, gehörte dazu. Und inzwischen, glaube ich, 140.000 Unterzeichner. Und jetzt geht das Ding an den Petitionsausschuss des Bundestages. Und die Idee ist, heißt es jedenfalls, dass man sozusagen, dass der Bundestag sich jetzt mal zum Thema illegale Massenanwanderung sozusagen positionieren soll, weil es gäbe ja immer noch keinen Beschluss des eigentlichen Souveräns, also beziehungsweise dessen Vertreters des Bundestages in Vertretung des Volkes, sondern es gäbe ja immer nur sozusagen, wie sagt der Bruder, per ordre de Mutti, nicht de Mufti, sondern de Mutti, sozusagen witzig, verordnete, ja, Flüchtlingspolitik. Und egal wie der Bundestag sich positioniere, das sei im letzten Endes egal, Hauptsache macht's mal, dann könnte man sich auch dran halten, dann könnte man es auch ernst nehmen. Und das sei sozusagen ein Versuch, wieder sozusagen zum Rechtsstaat zurückzukommen.
Was finden. Unterstellt, dass der Rechtsstaat zeitweise ausgehebelt war?
Genau. Ja. Das sagen ja viele. Und das ist sozusagen, ist zumindest in diesem berühmten September 2015, kann man das auch durchaus so sehen, war das auch im Moment so? Da war sozusagen eine Entscheidung fällig. Dass das immer noch so ist, ist eine andere Frage. Ich glaube ich eher nicht.
Nun entspannt sich um diese Erklärung 2018, ob das nun mal zu einem Bundestagsbeschluss kommt oder nicht, eine Debatte, eine Riesendebatte, eine kulturfeuilletonistische Debatte. Hatte von Intellektuellen, wir haben vor ein paar Wochen den Terminus des kalten Bürgerkrieges geprägt, dass es unheimlich emotional ist, aber jetzt auch bei den Intellektuellen angekommen ist, wo es eben um Heimat, Identität, Migration und Patriotismus geht und das wird jetzt diskutiert. In Ettersburg, im Schloss Ettersburg wurde das auch diskutiert. Du hast es verfolgt. Hat dich das genervt, geärgert oder war es interessant?
Also genervt hat es mich gar nicht. Geärgert selten und interessant war es immer. Das kann man schon mal sagen. Was relativ klar war, also es gibt ein gewisses Publikum, dieses Festival ist sozusagen was, das ist ja ein Festival auch für Musik, mit Clubkonzerten und klassischen Konzerten und Lesungen. Immer in Sälen, die nicht allzu viele Menschen beherbergen können. Also einer hat 80 Plätze, der andere vielleicht 180, das ist der größte. Dann hat sich's auch schon, und die Schlosskirche. Da kommen schon Leute hin, die irgendwie gerade was diese Debatten betrifft, diese Diskurse, die sozusagen offenbar schon eine gewisse, ich sage mal, politische Heimat suchen. Und diese politische Heimat ist, würde man sagen, eher rechts, rechtskonservativ oder konservativ, jedenfalls sozusagen dem Patriotismus im weitesten Sinne verbunden. Und
war das schon immer so?
Das Festival?
Oder, so wie du es beschreibst jetzt, mit der Zuschreibung.
Ja, würde ich sagen. Also genau, das ist auch, und ich meine, das hat auch seine Berechtigung, finde ich, weil es gibt dafür sozusagen, es gibt ja, alles braucht seinen Ort. Und da hat eben Ettersburg, da hat schafft da einen Ort für diesen Diskurs. Peter Krause, den kennt man, der ist ja der Direktor von Schloss Ettersburg, der dieses Festival, der war mal früher im Landtag für die CDU, sollte mal auch Kulturminister werden vor 10 Jahren.
Dieser Krause.
Und dann gab es einen großen Aufschrei, weil er mal früher für die Junge Freiheit geschrieben hatte. Und dann musste Herr Althaus damals diese Nominierung für den neuen Kulturminister zurückziehen. Und er ist immer noch politisch unterwegs, kommunalpolitisch leitet die CDU-Fraktion im Weimarer Stadtrat, aber ist hauptamtlich auf Schloss Ettersburg unterwegs und macht da eigentlich, finde ich, schon einen ziemlich spannenden und guten Job und hat aber auch diese Haltung, sagen, ich würde gerne auch mehr sozusagen aus der linken intellektuellen Szene einladen, Leute sozusagen, aber da ist gerade irgendwie nichts, was irgendwie spannend sei. Aber ja, das letzte war irgendwie, und da kann man ja schon wieder streiten, ist das links, Sarah Wagenknecht hat auch eingeladen, aber da streiten sich inzwischen auch die Geister, auf welcher Seite sie eigentlich steht.
Geht es darum, auf welche Seite man steht, oder geht es immer mehr darum, zu sagen, ja, Position zu beziehen?
Also für die Leute geht es offenbar schon darum, sozusagen, wer sind wir und wer sind die anderen? Das hat ja irgendwie, das irgendwie bedingt sich auch gegenseitig. Irgendwie diese sogenannten Linken und die Rechten, die brauchen sich offenbar. Ja, sozusagen, das ist auch in der Abgrenzung, in der eigenen Identitätsfindung. Da kann man sozusagen gegen etwas sein und weiß sozusagen, wofür man ist, indem man vielleicht irgendwie eigentlich gar nicht weiß, wofür man ist, aber nur indem man weiß, irgendwie da mit denen will ich nicht, sozusagen bin ich schon irgendwie für was anderes.
Na, die Grundfrage scheint ja für mich zu sein, ob ich andere Menschen abwerte und ob ich sage, die sind weniger wert als ich.
Und das findet irgendwie bewusst und unbewusst von beiden Seiten statt. tatsächlich. Also ich meine, müssen wir auch uns Journalisten manchmal an die eigene Nase fassen. Also natürlich gehen mir sozusagen Menschen, die sozusagen irgendwie auf Pegida-Demonstrationen oder hier auf dem Erfurter Domplatz sozusagen bei Höcke-Demonstrationen so unterwegs sind und dann einfach sozusagen nur so trotzig und aggressiv unterwegs sind, gehen mir total auf den Keks. Und natürlich ist man dann sofort geneigt zu sagen, okay, das sind ja irgendwie alles irgendwie Pratzen und keine Ahnung, die haben irgendwie nicht alle Latten am Zaun und sowas. Aber darin besteht natürlich auch eine Gefahr. Ja, man muss irgendwie schon versuchen, also wir als Journalisten sowieso, weil wir wollen ja auch eine Zeitung verkaufen und ernst genommen werden, also müssen wir die anderen auch ernst nehmen. Aber auch grundsätzlich besteht immer die Gefahr der Abwertung und dessen muss man sich bewusst sein, dass man die nicht einfach sozusagen abtun kann. Und je mehr man jemanden abtut, ist ja ganz klar, umso mehr sozusagen zieht er sich in seine eigene Gruppe zurück und wird eigentlich noch aggressiver.
Ich höre jetzt durch, dass auch das linke Milieu, zu dem ja auch Journalisten gehören, die linke Szene auch abwertet, vielleicht auch unbewusst oder Leute ausgrenzt, was ja normal ist als Distinktion, normales Instrumentarium, aber dann abwertet und einen Dialog gar nicht mehr möglich macht. Mhm. Mit denen reden wir nicht mehr. Könnte man sagen, ist eigentlich eine legitime Grenzziehung, liegt aber auch eine Gefahr drin?
Na klar, total. Also ich meine, das ist ja das, was jetzt sozusagen eher von der rechten Seite sozusagen jetzt eher manchmal sagen, ganz bewusst provoziert wird oder auch eingefordert wird, dass sozusagen es einen Diskurs gibt und dass man sozusagen irgendwie auch andere Meinung sein darf als sozusagen vielleicht eine Mehrheitsmeinung und dass das irgendwie eine Rolle spielen darf. Und es kommen dann schon zu komischen Geschichten, wie jüngst also im Bundestag die 70 Jahre Israel sozusagen bedacht wurden mit einer Debatte und auch Anträgen. Da hat Alexander Gauland von der AfD hat eine Rede gehalten, die kann man sich anschauen bei YouTube, 4,5 Minuten lang. Und die war sozusagen, was die Position zu Israel betrifft, irgendwie, also eigentlich vollkommen Konsens, gesellschaftlicher Konsens. Sozusagen, er hat gesprochen vom Zivilisationsbruch der Deutschen und dass sozusagen daraus sozusagen Israel entstanden ist und wir eine besondere Verantwortung haben in diesem Land über. Also im Grunde nichts anderes, also
so wie Staatsraum,
was auch Angela Merkel auch sagen würde. Interessant war sozusagen, dass während seiner Rede, wie das auch sonst üblich ist, die eigene Fraktion geklatscht hat und alle anderen nicht. Obwohl er sozusagen etwas gesagt hat, was andere auch unterschreiben könnten oder müssten wahrscheinlich sogar, wenn sie mit von dieser Staatsräson überzeugt sind. Und das passiert nicht und das kommt aber komisch an, sozusagen. Dann denkt man, oh ja, das ist so wie früher, als Stefan Heim als Alterspräsident der PDS den Bundestag eröffnet hat in den 90ern, da war es von der anderen Seite und die CDU die Arme verschränkt hat und nicht einmal die Hände gerührt hat. Und dann hat das sozusagen was von, es ist ein Prinzip und es geht eigentlich um gar nichts mehr, außer sozusagen ein Prinzip durchzuhalten, das entleert ist. Henrik M. Proder nennt sowas politische Verwahrlosung und dem kann ich schon was abgewinnen, ja.
Politische Verwahrlosung, darüber müssen wir mal reden. Man könnte auch sagen Zuspitzung oder es gibt überhaupt mal wieder Debatten. Was meint Verwahrlosung? Dass sich nicht an Regeln gehalten wird, dass ich sagen, das Gegenüber nicht mehr achte? Weil mir gefällt das Wort Verwahrlosung. Mhm. Es gibt ja Konsumverwahrlosung, kulturelle Verwahrlosung. Lass uns mal bei dem Wort bleiben. Mhm. Was bedeutet für dich politische Verwahrlosung, wenn dir der Begriff auch gefällt?
Er bedeutet für mich, dass im Grunde dass diese demokratische Debatte nicht mehr stattfindet und dass diese Ausgrenzung Prinzip erklärt worden ist. Man ringt nicht mehr um Positionen. So. Jedenfalls nicht öffentlich und es gibt sozusagen nur eine Positionierung in verschiedenen Gruppen, links, rechts, Mitte, was auch immer die Mitte ist sozusagen. Das ist ja das, was auch wenn man im Internet sich jeder anschauen kann wahrscheinlich oder viele, denken wir an Facebook. Wenn ich einen Bekannten oder einen sogenannten Freund habe und mir fällt auf, der ist sozusagen politisch eine andere Meinung als ich, dann wird der meistens gelöscht. So, ja. Denn das finde ich sozusagen, das kann im Einzelfall, kann das, was, wie du sagst, irgendwie in der Abgrenzung, kann das sinnvoll sein. Man muss sich auch nicht mit allem beschäftigen. Aber das sozusagen grundsätzlich, das ist schon ein extremer Trend, dass man sich nur noch in seiner eigenen Gruppe bewegt, in seinem eigenen Umfeld, in seinem sozialen Umfeld und es keinen Austausch mehr gibt. Sozusagen man sich nicht mehr mit Leuten unterhält, die zum Beispiel, mit denen man mal befreundet war, aber die jetzt irgendwie, dann kriegt man mit, oh ja, die wählen AfD, dann wird es schwierig. Dann gibt es keinen Austausch mehr, sondern dann gehe ich auf Distanz. Und da, das halte ich nicht für gut.
Wie geht man jetzt mit diesen sogenannten Intellektuellen um, die Erstunterzeichner dieser Erklärung 2018 sind? Da ist ja, was weiß ich, Uwe Steimle dabei, Cora Stephan, Uwe Telkamp, hast du sie schon genannt, Matthias Matusek, Thilo Sarrazin auch, Berne und so weiter, Jörg Friedrich, Sebastian Eva Herrmann, aber auch, und das ist, muss man ja auch wissen, dass auch ein Vordenker der intellektuellen Rechten da mitgebastelt hat, ja, auch aus Thüringen. Also das heißt, die neue Rechte, identitäre Bewegung, völkische Bewegung, ist der Vordenker. Ist es dann nicht nötig, an einem bestimmten Punkt sich tatsächlich abzugrenzen? Die schwierige
Frage. Wenn man das Ding festmachen kann, ja. Aber sozusagen, also wenn man sagt, irgendwie Vordenker der intellektuellen Rechten, würde ich sagen, okay, aber so what? So, also das ist eine Zuschreibung, wo ich sage, okay, ist nicht meins, aber ist legitim. So, natürlich darf der für eine intellektuelle Rechte vordenken und ich finde auch, die muss es geben. So, also wir können es nicht alle in der Mitte aufhalten. Ja, so, das ist irgendwie ist ein bisschen schwierig. Wo soll denn die Mitte sein, wenn es kein Links und Rechts gibt? Mit völkisch muss man im Einzelnen gucken. So, natürlich muss man, es gibt immer Grenzen, es gibt immer Tabus sozusagen, die es, und nicht jedes sollte fallen. Aber man muss auch eben aufpassen, dass nicht alles zu einer Ideologie wird. Und man sagt irgendwie, das ist alles so schmutzig und so. Und das spielt ihnen doch in die Hände. Entschuldigung. Also wenn je mehr wir so die Hände heben und sagt, geht weg, irgendwie ihr seid eklig, dann fühlen die sich auch erst recht bestätigt. So, und dann gibt es gibt natürlich auf linker Seite auch, aber auch auf mehr oder weniger stark konservativ rechter Seite. Es gibt Leute, mit denen ist Dialog tatsächlich nicht mehr möglich. So. Und mit Leuten auf einer Pegida-Demonstration ist ja auch offenbar extrem schwierig, bis gar nicht zu führen. Und wenn ich sehe, wie Kollegen da angegriffen worden sind auf solchen Demonstrationen, dann reicht es auch. Und da sind Grenzen zu ziehen. Da kann man nicht mehr reden. Da muss man sagen, stopp, bis hier nicht weiter. Aber grundsätzlich sollte das Interesse am Gespräch miteinander schon noch irgendwie eine Rolle spielen und man es jedenfalls versuchen.
Der Versuch, wie kann der gehen? Das ist ja der Ort, muss ja Orte geben, wo man sich auskotzt, wo man sagt, ich habe einfach die Schnauze voll, die gehen mir auf den Zeiger, ich will mit denen nichts zu tun haben, die finde ich ja doof. Das ist ja im Privaten auch so, aber was könnten Orte für eine politische Debatte sein? Der Ort, ich weiß nicht, Schloss Ettersburg, diese Veranstaltung, Pfingstfestival, ist das so ein Ort oder ist es auch schon die Zuschreibung, die Gefahr, dass da der Krause, da treffen sich doch die Rechten und so weiter, gehe ich sowieso nicht hin.
Das ist tatsächlich, das ist auch ein bisschen das Problem des Festivals selber, dass also die Debatte dort auch nicht so stattfindet. Also die dort begegnen sich sozusagen verschiedene Lager wenig oder sagen wir mal, wenn dann sozusagen nur innerhalb des Programms eines Festivals, aber die treffen sich kaum. So, also das berühmte Beispiel dieses Jahr war sozusagen Thea Dorn, die ja dieses Buch geschrieben hat, Deutsch nicht dumpf. Die war Anfang des Festivals vor, keine Ahnung, 10, 11, 12 Tagen da. Jetzt war Monika Maron da und Henrik M. Broder. Und Monika Maron hat mir später erzählt, beim Zigarettenrauchen, vor ein paar Jahren sei ja die Thea noch sozusagen auf Henriks und meiner Linie gewesen. Und jetzt hat sie sich aber um 90 Grad gedreht. Immerhin nicht um 180, aber sie hat gesagt um 90 Grad. Und sie sagt, Thea Dorn versuche sozusagen jetzt sozusagen einen Mittelweg zu finden, einen Weg des Ausgleichs und der funktioniere nicht. Und Henrik M. Broder hat sozusagen Thea Dorns Buch nicht gelesen, hat sich trotzdem drüber lustig gemacht, er hat schon den Titel aufgespießt, Deutsch nicht dumpf, und das hat halt gesagt, ja, dann könnte man auch ein Buch schreiben mit dem Titel Neger aber sauber oder Jude aber ehrlich. Das war eine große Polemik.
Gab's da
auch? Ja, es gab nur Lacher. So die ganze Zeit, bis auf einen Störer, sozusagen, der dann auch rausgegangen ist, bis auf einen, der anderer Meinung war, ist da die ganze Zeit anderthalb Stunden lang viele Lacher bei Henrik M. Broder. Was er da gesagt hat, war irgendwie schon albern, weil das Buch von Thea Dorn, mit dem man sich lange beschäftigen könnte, heißt ja nicht umsonst Deutsch nicht dumpf, und das heißt nicht Deutsch, aber nicht dumpf, was kein Zufall ist, was irgendwie eine besondere sozusagen Bewusstseinsmachung ist, wo man sich befindet. Das heißt eben sozusagen nicht im Umkehrschluss, Deutsch muss dumpf sein.
Erklär mal kurz, was Thea Dorn geschrieben hat, die sich mit dem Begriff Heimat, Identität beschäftigt.
Also ganz kurz, ja, sie hat sozusagen versucht, einen Leitfaden, so heißt das Buch im Untertitel, einen Leitfaden für aufgeklärten Patriotismus zu entwickeln, anhand sozusagen von Kulturlinien aus der deutschen Geschichte, und sagt sozusagen, wenn die Politik immer über Leitkultur redet sozusagen, was meint sie denn damit? Dann meint sie vor allen Dingen sozusagen im besten Falle sozusagen die Werte des Grundgesetzes und Sachen des Umgangs miteinander, maximal sozusagen noch eine christlich-abendländisch konnotierte Kultur, aber nicht die Kultur im eigenen. Deshalb sagt sie irgendwie, das, was sie da mit Leitkultur meinen, ist sozusagen der zivile Umgang, die Zivilität des Bürgers, sozusagen des Bürgers, der sich sozusagen aber auch nicht ausruht, sondern ein Bürger, der sich einbringt in die Gesellschaft und sozusagen den Mund aufmacht und auch mal die Ärmel hochkrempelt und was macht, nach dem Motto von John F. Kennedy, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst.
Also nicht diese Nationalität als Identifikationspunkt, ich bin in dem Land geboren, sondern andere gemeinsame Werte.
Ja, das sagt Theodor, das reicht eben nicht. Aha. Sozusagen, das ist nur ein Teil sozusagen der Medaille. Und was es dazu braucht, ist schon sozusagen ein Bewusstsein für die Nation, den Patriotismus, den aufgeklärten Patriotismus, der sich sozusagen auch über eine Identifizierung mit der eigenen Kultur ausdrückt. Man kann sozusagen nicht nur die Zivilität leben, man muss sozusagen auch die Kultur leben. Und im Moment, sagt sie, gibt es noch keinen besseren Ort sozusagen, um das zu leben, als innerhalb sozusagen des Bewusstseins, man gehört zu einer Nation. Ja, also dafür ist laut Theodorn jedenfalls, Europa noch irgendwie nicht der richtige Ort.
Aha, und deswegen braucht es noch die Nation, die Grenzen, sagt sie, brauchen wir noch und versucht das runter zu deklinieren, was das ist.
Das sind aber sozusagen keine materialisierten Grenzen, sondern das sind natürlich sozusagen Grenzen sozusagen, wie man sich sozusagen nicht selber sozusagen sein Terrain absteckt, sein geistiges Terrain und sich sozusagen seine Heimat sozusagen identifiziert ungefähr. Und das sind aber Sachen, die sie versucht eben wirklich den Ausgleich da, und das ist sozusagen schon nicht mehr das sozusagen, wo sich Monika Maron oder Henrik M. Proder sehen. Und weil das ja der Eingangsfrage war, und das findet eben nicht statt, da gibt es eben jetzt keine Begegnung von Thea Dorn mit Proder, die sozusagen sich mal ganz gut kannten, immer noch gut kennen, aber sozusagen jetzt irgendwie in ihren Positionen auseinanderdriften. Da gibt es eben jetzt keine direkte Begegnung, keine Debatte, und das ist ein bisschen das Manko des Festivals, dass das eben da auch nicht stattfindet. Das ist eben sozusagen
symptomatisch eigentlich.
Man könnte sagen, auch sozusagen der Versuch eben eines Ortes sozusagen für einen Diskurs, der sonst nicht stattfindet, sozusagen, der aber eben auch sozusagen eine eigene, ein Rückzugsort für manche ist, sozusagen für ihre eigenen Gedanken.
Du hast geschrieben, das Lager der großen Vereinfacher. Damit meinst du natürlich nicht nur die Unterzeichner dieser Erklärung, dieser gemeinsamen Erklärung.
Das ist ein Zitat 2018.
Übrigens. Ja. Zitat? Ja. Stimmt, das ist in Anführungsstrichen.
Ja, genau. Das ist ein Zitat von Thea Dorn. Das hat sie mal im literarischen Quartett gesagt, damit ist über das Buch von Monika Maron, Munen oder Chaos im Kopf. Das war der Anlass dazu, dass sich sozusagen immer mehr Intellektuelle gerade sozusagen in dieses besondere Lager der großen Vereinfacher verabschieden würden, sozusagen nicht mehr sozusagen komplexe Zusammenhänge sehen würden, nicht mehr differenzieren würden und diese Sehnsucht nach dem einfachen Erklärung sozusagen erliegen würden. Und das hat sie so beschrieben. Und dann zählte sie eben auch die üblichen Verdächtigen dieser Tage hinzu. Das ist, und die kann man eben auch dazu zählen im Kontext dieses Festivals auf Schloss Ettersburg: Uwe Tellkamp, Henrik M. Proder, Monika Maron und wie sie alle heißen.
Diese Monika Maron hat ja auch ein Buch geschrieben.
Ja, viele Bücher geschrieben.
Aber das letzte, worum es auch ging bei dem Festival, wo sie auch missverstanden wurde, oder wie würdest du das beurteilen?
Insofern missverstanden, wenn man es als reines politisches Statement oder Pamphlet lesen würde, dann ja. Und das haben wohl auch einige gemacht. Das hat Theodor nicht gemacht zum Beispiel. Ich glaube, also sie hat schon absichtlich sozusagen ein politisches Buch, also auch ein politisch sozusagen konnotiertes Buch geschrieben, was aber gleichwohl Literatur ist. Übrigens ziemlich gute Literatur.
Ja. Ja, schreib kurz, worum es geht.
Ja, es geht um eine Journalistin, Publizistin, die in Berlin lebt und jetzt für eine Festschrift einen Aufsatz über den 30-jährigen Krieg schreiben soll, von dem sie gar keine Ahnung hat. Jetzt muss sie sich erstmal sozusagen da reinlesen, und das wird umso schwieriger, weil in der Straße, in der sie lebt, auf der anderen Seite eine wohl verrückte Frau wohnt, die jeden Tag auf dem Balkon steht und anfängt lautstark irgendwelche Opernarien oder Operettenlieder zu trällern, was sie nicht kann. Also sie kann nicht singen, außer dass sie gut laut singen kann. Und das nervt natürlich nicht nur diese Mina, diese Journalistin, sondern das nervt die ganze Straße. Es gibt plötzlich sozusagen Versammlungen und alles mögliche. Und es entsteht sozusagen das, was sozusagen für Monika Maron symptomatisch zu sein scheint, sozusagen für unsere Gesellschaft, nämlich in dieser kleinen Straße sozusagen eine große Gereiztheit, sozusagen eine Stimmung sozusagen, die gerade sozusagen, die sie aufkocht, wo dann plötzlich sozusagen aus einem Anlass alles Mögliche sozusagen aus einem rauskocht. Und deshalb zieht sich diese Mina in die Nacht zurück, um diese Sängerin zu entgehen. Sie schläft tagsüber und arbeitet nachts, und trifft auf eine Krebs und die Krähe kommt zu ihr auf den Balkon und sie glaubt, mit dieser Krähe sprechen zu können. Es gibt also Dialoge mit der Krähe, Moonin, wo sozusagen diskutiert wird, was ist denn im Grunde zwischen Moral und Natur. Also ein sehr oft kritisierter Satz in diesem Roman, den die Krähe angeblich sagt, der aber natürlich eigentlich aus dem Kopf dieser Journalistin Mina kommt, ist sterben lassen, was nicht leben kann. Das ist sozusagen das Naturgesetz. Ja, so. Mhm. Und manche werfen Maron vor, dass wir sei auch ihre Haltung. Sie sagt aber eher sozusagen, was man nicht leben kann, darüber muss man schreiben. Das ist sozusagen eher Monika Maron-Satz. Mhm. Aber viele denken eben, das ist sozusagen jetzt ihre Haltung, zurück zum Darwinismus sozusagen. Das ist aber natürlich Quatsch. Das ist irgendwie der Versuch, dieses Chaos im Kopf, so heißt ja das Buch auch, auszuhalten bzw. auch zu beschreiben.
Und das ist nicht nur missverstanden worden, sondern sie natürlich stellt sich ja selber auch in eine Ecke, wenn sie sagt, also die Thea Dorn war mal auf unserer Seite, auf der Seite von Uwe Telkamp, Monika Maron und Henry M. Broder, wo man nochmal klären müsste, was ist denn die Seite, was ist das Gemeinsame dieser Menschen, außer dieser Satz, der eher ein politisches Statement ist oder eine, ich weiß nicht, ist eine Provokation oder was ist das, was eint diese Menschen, was glaubst du? Sind das einfach nur Vereinfacher?
Ja und nein. Also das ist zum Beispiel bei Broder, der kann beides und der spielt auf beiden Klaviaturen. Manchmal ist er also in seiner Zuspitzung, seiner Polemik komplett vereinfachend. So. Vor allen Dingen dann, wenn er keine Ahnung hat wovon er redet. Auch damit spielt er sozusagen. Er sagt irgendwie auch, es gibt Dinge, da sagt er, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, da sage ich nichts dazu. Aber es gibt auch Sachen, wo klar ist, er weiß es nicht oder er sagt trotzdem was dazu.
Meinungsmanipulation. Und Meinungsdruck wird ausgeübt, ja, und so. Also das ist
Monika Maron, ja. Ja, genau. Die Vereinfachung findet statt. Das war interessanterweise, also als Monika Maron da aufgetreten ist mit ihrem Buch und ihr Gesprächspartner war Christoph Schmitz-Schulemann vom Thüringer Literaturrat und der hat beschrieben sozusagen oder versucht zu beschreiben, wie komplex gebaut dieses Buch sei mit den verschiedenen literarischen Ebenen und mit der Verbindung von 30-jährigen Krieg zu unserer heutigen Zeit und so weiter und so fort. Monika Maron hat dann gesagt zu ihrem Publikum, keine Angst sozusagen, das klingt jetzt sozusagen, als sei das ganz schwierig zu lesen. Es ist ganz einfach zu lesen, was übrigens auch stimmt. Und da ist sozusagen schon irgendwie natürlich auch der Hinweis sozusagen, keine Angst, es wird nicht so kompliziert. Und das ist wohl auch eine Sehnsucht vieler sozusagen nach den einfachen Antworten, beziehungsweise nicht nur nach den Antworten, sondern nach dem einfachen Zugang zu etwas. Das ist ja auch was, mit dem wir im Journalismus täglich zu tun haben. Wir dürfen es ja auch nicht zu kompliziert machen für den Leser. Sozusagen, er muss es ja irgendwie verstehen. Ja, sozusagen, das ist irgendwie auch ein Kriterium. Kann man sozusagen also einen Artikel in zwei Sätzen zusammenfassen oder nicht so irgendwie? Das ist also auch ein legitimes handwerkliches Prinzip und auch ein legitimes Bedürfnis des Lesers, es nicht zu kompliziert zu bekommen. Aber gleichwohl braucht es an bestimmten Stellen, braucht es natürlich diesen Blick darauf, dass sozusagen es so einfach dann doch nicht zu haben ist. Und Monika Maron ist persönlich auch gar nicht so einfach zu haben, wie man vielleicht denkt. Und was hinzukommt, sie schreibt ja nicht nur Erzählungen und Romane, sie schreibt immer mal wieder auch tatsächlich politische Pamphlete, also politische Artikel in der Welt zum Beispiel. So. Und dann wird das eine mit dem anderen verglichen bzw. gleichgesetzt. Das macht es etwas schwierig.
Nun ist ja die Verheißung, die Dinge zu vereinfachen, ja eigentlich eine schöne. Das ist ja eine Sehnsucht nach der Einfachheit, Schlichtheit, es zu verstehen, einzuordnen und das Chaos. Deswegen können wir auch, unser Hirn hat ja diese geniale Funktion, dass wir vergessen können, dass wir verdrängen können und Dinge ausblenden können. Sonst würden wir komplett wahnsinnig werden. Wenn man so autistische Züge hat, kann man ja erahnen, wie es einem geht, wenn man das nicht könnte. Zu filtern, vergessen und Dinge zu vereinfachen. Also eigentlich die Verheißung, etwas zu vereinfachen, ist ja eine tolle eigentlich und sehr verlockend und ja auch eigentlich sehr attraktiv. Auf der anderen Seite muss man sich immer wieder, eine andere Seite von uns muss sich immer wieder bewusst werden, es ist alles scheiße, Schweine, komplex, Mann, verdammt nochmal, das muss ich durchsteigen. Und das ist ja so ein Wechselspiel.
Ja, es ist auch. Und ich meine, natürlich ist diese Beschreibung, es ist alles so komplex und so einfach ist es nicht zu haben, ist natürlich, kann natürlich auch sehr leicht als Ausrede benutzt werden, gerade in der Politik. Man sagen, ja, das versteht ihr nicht, oder sagen wir, es wird sozusagen, geliefert, irgendwie ist was für Experten, oder man muss das sozusagen komplexer betrachten und vielleicht stimmt das manchmal sogar, aber sozusagen, es geht den Leuten auf den Sack, ehrlich gesagt, und die sagen, ja, okay, es ist nicht alles nur so komplex, ich will aber irgendwie doch mal ein einfaches und klares Ergebnis haben.
Jetzt sind wir ja an dem Punkt, wenn ich, also wo, wie ist das zu fassen? Dass jemand populistisch ist ja an sich auch nicht schlecht, wenn man sagt, ich muss den Menschen die Dinge erklären, meine Position einfach erklären. Wohl wissend, dass es alles komplexer ist, aber um Klarheit zu haben. So. Wie entgeht man der Gefahr in der gesellschaftlichen Debatte, dass es nicht in die eine Richtung geht, eben Expertentum, wir überlassen mal den Spezialisten, da kommen die Spezialisten und klären das für uns, dieses Paternalistische, das macht Fatih schon, das macht der Experte, das macht der Handwerker, der repariert das, der bringt das schon in Ordnung, da kommt der Staatsklempner mit einem großen Schraubenzieher und repariert das Gerät, obwohl wir es eigentlich selber, den Organismus, oder auf der anderen Seite zu sagen, das ist alles viel zu einfach, also das,
Ich habe keine Ahnung, wie man der Gefahr angeht.
Kannst du nicht mal eine einfache Antwort geben?
Na doch, ich kann dir die eine geben, aus dem Bauch heraus. Eigentlich, indem man sich dessen bewusst ist, dass sozusagen das eine wie das andere möglich sein muss. So. Und man sich sozusagen immer selber hinterfragt mit allem. Zu sagen irgendwie, das ist zu komplex, das geht nicht mehr, ist genauso komisch zu sagen, ja, also es ist ja viel zu einfach. So.
Also sobald es ideologisch wird, die Vereinfachung zur Religion, zur Ideologie und zum Dogma
wird,
muss man vorsichtig sein, muss man eine Antennensensibilität entwickeln.
Ja, ja.
Und wenn alle sagen, ach Mensch, das ist jetzt so kompliziert für dich, muss man auch aufpassen.
Ja. Finde ich, auf jeden Fall.
Klingt einfach, oder?
Klingt eigentlich total einfach.
Aber was hat Brecht gesagt?
Das ist ganz schwierig. Das ist einfach, dass es schwer zu machen ist. Ja.
Ja, Mensch, gut. Da muss man manchmal schweigen. Wie gehst du mit dem Chaos um, ganz persönlich? Also du bist jetzt mit dem Rad gekommen, du strampelst dich ab. Wie kriegst du den Kopf frei, zu sagen, ich muss das alles ordnen. Jetzt muss die Leute noch die Welt erklären und beschreiben. Du hast ja heute wieder in der TA im Kulturteil was geschrieben und so. Ja. Also du musst dann deine Gedanken auf Papier bringen, verständlich.
Ja.
Wie klingt?
Das geht manchmal ganz einfach. Manchmal ist es die Hölle. Ja. Also weil das Chaos im Kopf, das habe ich auch. Na klar. Okay. Also jeden Tag.
Jeden Tag das Chaos im Kopf. Ja. Du bist nicht einer, der sagt, ey komm, Junge, Mädel, ich weiß, ich erkläre es dir mal. Komm, lass dich mal hinsetzen, ich erkläre das.
Nee.
Zweifel, sich
der
selbst
Erklärtyp bin ich nicht so.
Aha. Nee. Also du bist auch ein Zweifler, einer, der sich selbst auch wieder in Frage stellt und sagt, die Position, die ich jetzt habe, ist die Position, die ich jetzt habe.
Genau.
Obwohl ich kein Flummi bin.
Ja, aber es ist tatsächlich, weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein Flummi. keine Ahnung. Ich stelle nur eins fest, dass ich nie so eine klare, zum Beispiel politische Haltung hatte, wie in den Zeiten, als ich 16, 17 war. So, da fühlte ich mich sozusagen ganz klar links verortet. So. Und
Erklärung, was war da für eine Gesellschaft, dieses System?
Das war die Wendezeit. Das war die Zeit sozusagen 89, 90 und ging sozusagen noch weiter in die Proteste. Ich komme aus Eisenach zum Irakkrieg 91. Da war es relativ klar, da haben wir sozusagen mitten in der winterlichen Kälte auf dem Marktplatz sozusagen Nachtwachen und überhaupt Mahnwachen gehalten und sowas. Und da war ich sozusagen auch jemand, der noch vor der Wende mit 15, 16, 17 eben, wie gesagt, an den reformierbaren und reformierten Sozialismus glaubte. So, ich fand diese Vereinigung damals 90 nicht so toll, nicht viel zu früh. War damals meine Position hat sozusagen den dritten Weg verhindert und es war sozusagen nur ein Anschluss, das war so meine Position. Ja. Und heute denke ich zum Beispiel, das sind wir wieder sozusagen beim Machbaren, es hätte gar nicht anders gehen können, sozusagen, weil dieser Staat nicht zu reformieren gewesen ist, weil der nie eine Legitimität bei der Bevölkerung gehabt hat von vornherein. Ja. Das war ein Versuch, der eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt war und dass es immerhin 40 Jahre gebraucht hat, bis es dann wirklich gescheitert ist.
Und auf der Basis von Repression, von Gewalt und Nichtmitbestimmung und Paternalismus und Ideologie auf solchen Füßen kann es eigentlich nicht gehen.
Ja, eben. Das ist das Ding. Und vielleicht ist es, hat das auch was mit so einer DDR-Vergangenheit zu tun, die einem von einem ja schon in der Schule sozusagen immer ein klares Bekenntnis und einen klaren Standpunkt, einen Klassenstandpunkt verlangt hat, dass ich zum Beispiel und viele andere auch dann eben, nachdem das vorbei war, sich davon mehr oder weniger unbewusst irgendwie befreit haben, sozusagen. Zu sagen, ich will jetzt nicht immer ein klares Bekenntnis zu dieser Haltung und zu jener Haltung haben, sondern ich will suchen und ich will mich irren können, ich will Fehler machen können. Und außerdem ist die Welt nicht so einfach, dass ich ständig irgendwie immer auf dem einen Standpunkt stehen bleiben kann.
Die Debatte, der Diskurs, ohne sich in die Meinungsblase, in die Echokammern zurückzuziehen und sich immer wieder bestätigen zu lassen, was ja auch eine Sehnsucht ist. Ich will ja von Leuten umgeben sein, die mich bestätigen, die mich wertschätzen und die ähnlich ticken und denken wie ich. Das ist ja so als kulturelles Werkzeug ganz normal, als Distinktion. Wie schaffst du es, offen zu bleiben, sagen, rauszugehen, sich mal in die Eckkneipe zu setzen oder eben mal mit Leuten zu unterhalten, die nicht aus dem kulturphönistischen Kulturschnuffi Weimarer, ich will ja keinen beschimpfen, aber so Dödel wie wir, so, ne, die dann sich immer
das
wieder...
Das schaffe ich wahrscheinlich ziemlich gut, weil ich im privaten Umfeld, mein privates Umfeld eigentlich kein Intellektuelles ist. Also kaum. Immer mal wieder. Aber ich habe sozusagen ein ziemlich normales und auch heterogenes Umfeld. Ich habe zum Beispiel im Bekanntenkreis Leute, die zum Beispiel auch AfD wählen. Und mit denen kann ich reden beim Bier und mich streiten. Und wir streiten uns wie die Kesselflicker und dann ist aber erstaunlicherweise, weil uns vielleicht erstens Sympathie und noch was anderes verbindet, ist damit sozusagen nicht irgendwie ein Problem am Ende, sondern ich mache zum Beispiel ganz Verpöntes bei vielen Leuten, ich mache Karneval. Ich bin bei Karneval aktiv, das geht ja sozusagen auch bei vielen sozusagen schon.
In Weimar gibt es sowas?
In Weimar gibt es tatsächlich sowas, genau. Und das sozusagen, das ist so eine Truppe von Menschen, die ist auf jeden Fall bürgerlich, so, und die ist aber auf jeden Fall nicht intellektuell, aber oftmals auch klug und witzig. Und das sind irgendwie so Verbindungen zu Leuten, die mit meinem vermeintlichen, eigentlichen Wesen nicht so viel zu tun haben, aber das sind ja auch meistens nur Zuschreibungen. Und das bringt mich sozusagen ganz automatisch in andere soziale Sphären und Umgänge.
Das kann hilfreich sein und gut sein, um mal.
Für mich ja, es ist kein Patentrezept.
Ja, ich habe das auch schon erlebt, dass man dann in Kreisen sich aufhält, wo du nicht davon ausgehen kannst, ja, wir wissen schon, worüber wir reden, mit dem Gestus der moralischen Überlegenheit, ja, das ist ja klar. Das ist, hat ja klar zu sein in diesen Kreisen, das sind so Codes, Verabredungen, oftmals unausgesprochene Dinge. Das ist also ganz klar, diese Attitüde und da mal rauszugehen und im kleinen Garten in der Kneipe oder irgendwo an Orte zu gehen, wo das Milieu durchmischt ist, könnte ein guter Rat sein, oder?
Auf jeden Fall. Und das ist nicht mal alles toll. Also ich mache auch seit ein paar Jahren sowas ganz Merkwürdiges, wo ich früher gesagt hätte, oh Gottes Willen, Männertagswanderungen. Zur Himmelfahrt.
Okay.
Auch sozusagen so ein Ort, wo man auf Menschen trifft, die mit Sicherheit, zumindest an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sozusagen weder sozusagen aus dem eigenen sozialen Umfeld gehören kommen, noch sozusagen so denken, wie ich denke. Und da gibt es sozusagen auch Leute, du denkst irgendwie, nein, das lohnt sich nicht, schon gar nicht unter Alkohol. Ja. Aber es gibt eben auch Begegnungen, wo man sagt, ja, okay, da kann man sich ordentlich und gut streiten.
Ja, okay, also Fasching oder Karneval, Männertagswanderung ist jetzt wäre nicht so. Ich muss was anderes suchen.
Muss ja nicht sein.
Wir müssen mal sehen, was das ist. Aber das zu finden, dass ich eine bewusste Entscheidung zu treffen, nicht das dem Zufall zu überlassen, sondern zu sagen, ich gehe mal raus.
Jedenfalls kann eine Kneipe und ein Biergarten immer noch ein ziemlich guter Ort sein, sozusagen. Ja. sagen. Ich finde irgendwie, das, der wird dann als politischer Ort jenseits des sogenannten klischeehaften Stammtisches irgendwie viel zu selten genutzt, was übrigens auch damit zu tun hat, dass man in einer Kneipe in meisten in viel nicht mehr rauchen kann. Das hat irgendwie so auch die Debattenkultur.
Das könnten andere Rituale sein, auch vielleicht, sag mal, im Bildungsbereich, auch wo man sagt, dass diese Blasenbildung zu durchbrechen, wird dann diese Funktion der Distinktion, Abgrenzung, was ja normal ist, nicht aufbrechen können, aber zumindest sagen mal, wie kriegt man das hin, lässt sich wahrscheinlich nicht verorten, aber also als rituale Familienfeste sind das eine, wo man sagt, um Gottes Willen, lieber nicht, wenn da politischer Streit kommt oder was könnten noch schöne Dinge sein?
Also das kann alles Mögliche sein, wenn man es selber macht und selber, also sobald irgendwie jetzt irgendwie Programme aufgelegt werden, ja. Also,
Förderprogramme.
Ja, Förderprogramme und sowas. Das wird irgendwie für viele Menschen ganz schnell komisch so. Dann ist das sozusagen, okay, dann wird da wieder sozusagen was versucht in eine Richtung zu schieben oder sozusagen da, jetzt begegnen wir uns mal so und seid doch mal nett zueinander und alles Mögliche oder so, versteht euch doch mal so. Das funktioniert in der Regel nie. Man kann, keine Ahnung, man kann zum Beispiel in seinem Quartier ein Straßenfest organisieren mit den Nachbarn. So, fällt mir jetzt mal gerade so spontan ein.
Und
wird auf jeden Fall sozusagen Leute ganz unterschiedlicher Couleur treffen. So.
Also das gefällt mir gut. Straßenfeste gerade in diesen Zeiten organisieren und dann mich einfach mal hinsetzen, nicht zu den gleichen Leuten. Ich finde ja manchmal schon die Sitzordnung zu ändern, finde ich ja schon mal hilfreich, dass wenn 20, 30 Leute setzen, man sich immer zu denen, ich setze mich jetzt mal dem Helbigen, mit dem kann ich schön reden über unsere Medienmister, so lalalala, und dann ist klar, so, ne? Setze ich mich aber nicht zu dir, obwohl wir uns jetzt lange nicht gesehen haben, aber trotzdem, das ist jemand, den ich gar nicht kenne und der jetzt gar nicht aus der Branche kommt oder gar nicht aus dem Kulturraum, ist oftmals spannender, wenn man zuhört oder...
Man muss sich das irgendwie, ich muss mir das sozusagen auch so ein bisschen auferlegen und zur Pflicht machen, weil das ist nicht mehr naturell. Ich bin nicht der, ich bin nicht der total offene Typ, der sozusagen immer auf die Leute zugeht. Bin ich eigentlich nicht so. Ich bin eher der zurückhaltende Typ und das wird einem dann manchmal auch sozusagen als Arroganz ausgelegt, wenn man Pech hat. Und dann kommt sozusagen dann schon irgendwie, wenn es dann doch zu Gesprächen kommt, kommt dann manchmal die Bemerkung, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass man mit dir reden kann.
So.
Das hat nicht mal was mit den Medien zu tun, aber klar, man wird damit auch sozusagen dann in Verbindung gebracht. Das hat einfach was mit meinem Charakter zu tun, letzten Endes. Und das muss ich mir bewusst machen, dass das so ist, und versuchen, das zu überwinden oder sozusagen da ein Gegengewicht zu schaffen. Das gelingt manchmal auch nicht.
Die Kulturtechnik des Zuhörens und Nachfragens, habe ich manchmal das Gefühl, dass das auch einschläft oder schwierig ist. Erlebe das auch in Gesprächen, die Leute reden von sich und fragen nach und sie freuen sich, reden zu dürfen. Und dann sage ich, jetzt haben wir eine Stunde geredet, da kam nicht einmal die Nachfrage. Und was machst du, wie geht's dir, was ist so... Schwierig und es ist ja so, Symptom ist ja dann, man geht in Messenger und spricht einen Text, hört den ab und der andere hört den an und macht dann auch seinen Text. Also so, ne? Das ist symptomatisch, dass man sieht man ja, ne? Wie man an den Handys, die hören gerade Nachrichten ab.
Ja.
So und sprechen das rein. Ist das auch so eine Kulturtechnik, das Quatschen? In Erfurt sagt man knetschen. Ich dachte mal, das wissen, wie man es jetzt in Eisenach oder in Weimar sagt oder in hier. Quatschen. Zuhören, reden, Dialog. Irgendwas Selbstverständliches, habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen manchmal amputiert ist. Wie siehst du das?
Ja, ist es mit Sicherheit. Man hört ja auch sozusagen unfreiwillig so viel am Tag. Ist ja auch, so. Ist ja sicherlich auch.
Man sieht und
man sieht irgendwie. Es ist schon so, dass irgendwie auf allen Ebenen, dass es sozusagen eine Stimmung sozusagen gibt, der permanenten Überforderung. Das kenne ich zum Beispiel auch.
Okay.
Ja, so. Das könnte ein Grund sein, warum das oftmals nicht funktioniert. Da brauchst du wahrscheinlich dann brauchst Räume, auch sozusagen der Ruhe, wo man nichts hört, sozusagen sich, man, das ist, gehört eben auch dazu, man zuhören und tralala und mit Leuten sprechen, aber eben das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn man sozusagen einigermaßen entspannt ist, deshalb braucht sozusagen auch die Momente, wo man mal sagt, ich will jetzt gar nichts mehr hören.
Zustand der permanenten Überforderung, ist das vielleicht kulturell vergleichbar mit den Zeiten, als sozusagen der Film oft gekommen ist, wo Mediziner gesagt haben, das kann das menschliche Hirn gar nicht verarbeiten, diese vielen Bilder, das Lesen, die ganzen Informationen, Aufkommen des Buches, wo dann nur noch nervös zuckt, dass wir, dass unser Gehirn das erstmal lernen muss, auch wieder neu, und das sind wir bei der Funktion des Hirns, zu selektieren, zu löschen, zu filtern, weil ich habe das Gefühl, dass Menschen, die selbst einen einfachen Job haben, überfordert sind, weil sie noch da was machen müssen, da noch dokumentieren und da noch kommunizieren. Ein sozialer Druck, selbst die WhatsApp, Telegram, Trema-Nachricht, die ich nicht beantwortet habe, ist ein Statement. Du hast das noch gar nicht gelesen. Na, ich habe das weggemacht mit den Haken. Also willst du nicht, dass ich sehen kann, dass du das... Also dieser auf vielen Ebenen dieser Druck, kommunizieren zu müssen, reagieren zu müssen, dass wir unser Hirn, unser kleines, noch gar nicht so weit ist? Sind wir da möglicherweise im Umbruch?
Da weiß ich, da habe ich überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin mit der Hirnforschung nicht so ganz vertraut. Aber
Du kannst ja aus dem Bauch mal sagen.
Ich kann aus dem Bauch nur sagen, auf jeden Fall... Ob das ein Umbruch ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, was es immer gegeben hat und immer geben wird, dass man tatsächlich sozusagen für sich persönlich sortieren muss und auch aussortieren muss. Und das ist die ewige Ambivalenz oder Dialektik, sozusagen auch das Vergessen können ist manchmal Segen. Blöd, aber es ist ein großer Segen. Stell dir vor, wir würden alles in eurem Kopf behalten, das wäre eine Katastrophe. Ja, so. Und dann so die, wenn man sozusagen für sich mal sozusagen eine engagierte sozusagen Position versucht zu formulieren, ich will was verändern in der Welt, sozusagen, und dann sage ich irgendwie, worum geht's denn gerade? So, und dann geht's irgendwie. Klimawandel, Völkerwanderungen, Massenbewegungen, Kriegsgefahr, Flüchtlinge, Rechtsradikalismus. Also, wo fange ich denn jetzt an? Und dann hat das eine mit dem anderen verdammte Mal auch noch was zu tun. Und dann sagen wir, wo setze ich an? Das kann einen schon überfordern. Und am Ende macht man gar nichts mehr. Das ist die große Gefahr. Guckt man eine Serie, genau. So, das ist auch eine Variante. Und das ist ja auch ein Trend sozusagen des Rückzugs. Ja, sozusagen des Rückzugs sozusagen aus der Gesellschaft raus, sozusagen, lass die mal machen. Das geht so am besten wahrscheinlich noch mit der Haltung, das geht sowieso erst bei dem Bach runter und dann so gehe ich zurück in meinen, zurück zur Natur zum Beispiel, sozusagen zurück zu den Wurzeln oder ich ziehe mich in meinen Garten zurück.
Oder was ich auch geil finde, attraktives Hedonist, so richtig schön krachen lassen. Die Sau rauslassen, geil, oder?
Auch super, ja klar. Oh. auch eine Variante.
Herrlich.
Ja. Und das hat ja auch alles sozusagen seine Berechtigung, wenn es sozusagen sich nicht darauf beschränkt. So, das ist eben, wie heißt es mir, das Leben ist vielfältig und bunt. Das sollte es eben auch tatsächlich bleiben. Auf der einen Seite gibt es massiv Probleme, mit denen wir uns beschäftigen. Müssen, und dann ist es schon schwierig, wenn die Leute das Wort müssen, und dieses Thema ist überfällig zu diskutieren und dieses Thema auch noch überfällig zu diskutieren und so, und dann sagt der vernünftige Mensch, stopp mal, ich möchte auch noch was vom Leben haben, ich möchte auch sozusagen mal so, ich möchte mal raus.
Wenn ich kulturvoll bin, du bist ja nicht nur Kulturredakteur, Reporter, sondern ein kulturvoller Mensch, der sich mit Literatur, mit Theater beschäftigt, behalte ich ja einen freien Geist. Da bin ich ja vielleicht immuner gegen Ideologie, gegen Vereinfachung und bin vielleicht etwas konstruktiver. Das heißt, ist die Kultur, wenn ich sage, ich schaue mir Theater an, ich lese ein Buch, ich mache was mit Leuten, ich bin aktiv, kann das helfen?
Kann, aber es ist keine Garantie. Also
schon wieder, verdammt.
Ja, tut mir leid. Denken wir doch nur an die Zeiten. Ich lebe in Weimar. Da ist sozusagen das ist sozusagen historisch sozusagen extrem verortet. Sozusagen diese konservative Kulturbürgertum der Weimarer Republik. So, ja. Da kombiniert, wie es in ganz Deutschland der Fall war, sozusagen das Kulturvolk Deutschland sozusagen, ja, das ging auch in die Theater und las Literatur und bis auf wenige Ausnahmen waren dann doch viele merkwürdigerweise auf einer Seite, die ja, das Dritte Reich dann unterstützt hat, beziehungsweise irgendwie geradezu gefördert hat.
Die NSDAP wurde gewählt. Sozusagen.
Also dieses
Hitler wurde gewählt.
Hitler wurde gewählt, genau. So, und
durch freie demokratische Wahlen.
Wobei das irgendwie gar nicht so stimmt, weil nee,
stimmt nicht.
Also man gewählt wurde die NSDAP.
Ja, auch, ja so. Das ist vereinfacht. Dass man sich das vorstellen kann, weißt du? Also, du hast doch auch Hitler gewählt damals. Nicht du jetzt, aber hier deine
genau.
Großmutter so. Oder meine, was weiß ich.
Ja, ne, meine komischerweise nicht, aber die waren irgendwie, die waren Sozialdemokraten. Und die waren auch im
Die haben uns auch verraten, oder?
Die haben uns auch verraten, ja. So,
das genau.
Ja, furchtbar. Ich wollte nur sagen, also dieses Gegenpaar Kultur oder Barbarei, ja, was ja auch immer so ein Klassiker ist, das funktioniert eben auch nicht. So, das ist irgendwie, also jedenfalls ins Theater gehen, ins Kino gehen und Bücher lesen, das haben Leute mit SS-Uniform übrigens auch gemacht. So,
ich wollte mal klare Handlungsanweisung fürs Leben haben, meine klare Ansage, was ich jetzt machen soll. Du hast mir nicht geholfen, wirklich.
Das tut mir leid.
Du hast es einfach nur noch schlimmer gemacht. Meine Güte, Helbing. Also.
Ach, bist du jetzt überfordert?
Ich bin jetzt überfordert und zweifle bin gezwungen, weiter zu diskutieren, zu reden, aber nicht mit dir. Und jetzt auch nicht auf dem Sender. Ja. Vielleicht kommst du ja wieder.
Bestimmt.
Dann können wir das an dem Faden anknüpfen und die Debatte eröffnen. Und wenn ich wieder mal einen interessanten Artikel in der TA lese, im Kulturteil, dann fürchte ich, dass du wieder mal hierher kommen möchtest, darfst. In Weimar ist zwar weit weg, aber im Herzen.
Also, Entschuldigung, hier bin ich jetzt schon nach einer Stunde fast zu Hause.
Ja, sehr schön. Im Montagsgespräch Michael Helbing, Kulturreporter und Kulturredakteur der Thüringer Allgemeinen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und komm sehr gut nach Weimar. Ciao.
Danke, tschüss.